Pegaydo. Wenn Erfahrungen und gelerntes Wissen auf kreatives Chaos und Freude am Tun im schulischen Kontext treffen. Ein Podcast mit Ulrike Friese und André Engel.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine Liebe.
Guten Morgen nach Dangemünde.
Yeah, hallo nach Bilbao. Wir sehen uns wieder. Schön.
Richtig, ja. Genau, 3. Oktober steht ja vor der Tür. Bob Challenge hier in Bilbao. André ist dabei.
Yes.
Und wir nutzen einfach jetzt nochmal das Septemberwochenende, um uns darüber unterhalten, was ist jetzt eigentlich diese letzte Phase, Kooperation, Präsentation, das ist ja jetzt noch offen aus dem PEGA-Projekt, beziehungsweise wie PEGA letztendlich funktioniert hat. Und wir haben 3 offene Fragen als Feedback von oder aus dem letzten Podcast, fand ich ganz spannend diesmal, dass sowohl über Social Media als auch so im Austausch mit anderen da so Fragen gekommen sind. Die eine Frage war, was genau meint eigentlich jetzt Instruktion? Also das haben wir geflissentlich übersprungen, weiß ich nicht warum, aber dann die zweite Frage war, wie genau gestaltet sich jetzt eigentlich diese kollaborative Phase? Also wenn man dann den Aufgabe gegeben hat, wie genau sieht das dann bei Schülerinnen aus? Wie kommen die ins Tun? Und die dritte Frage ist, ja, wie lernwirksam ist denn das eigentlich? Und das wäre ja dann auch die Frage nach den Bewertungen. Da haben wir uns ja beim letzten Mal schon so ein bisschen rangetastet, insbesondere vor dem Hintergrund von KI, weil uns das damals ja so beschäftigt hat auch.
Ja,
fangen
super.
Wir mit der ersten Frage an, oder?
Da haben wir ja eine richtige Struktur heute.
Wahnsinn, vorbereitet.
Jetzt. Zur ersten Frage, also ich stecke aktuell tatsächlich wieder in 3 Scrum-Projekten und habe jetzt diese erste Phase der Instruktion abgeschlossen. Wenn ich zum Beispiel an ein Projekt denke, da nutze ich die Bundeszentrale für politische Bildung, den Schülerwettbewerb, den es einmal im Jahr gibt. Da gab es jetzt gerade wieder die Aufgabenstellung und eine Aufgabenstellung lautete, alt trifft jung und jung trifft alt. Berührungspunkte zwischen den Generationen, ja, und ich habe eine Kooperation mit einem Seniorenheim hier in der Stadt, so dass die Instruktionsphase erst einmal daraus bestand, diesen Wettbewerb vorzustellen und dann ja alles, was in meinem Fach Ethik zu diesem Thema ansteht, das heißt Generationenbegriffe, Generationenkonflikt, Freiheiten, Abhängigkeiten, das als Art, ja, so wie würden sagen, wahrscheinlich klassischer Unterricht frontal erarbeiten lassen mit den Schülern. Und das kann aber je nachdem auch unterschiedlich aussehen. Also ich kann das als Lehrervortrag gestalten, ich kann die Schüler das erarbeiten lassen. Also Instruktion für mich heißt immer so Basiswissen erarbeiten. Ja, was sind so die Basics, um die Schüler in diesem Thema dann weiterlaufen zu lassen? Welche Begriffe müssen sie kennenlernen? Mit welchen Theorien müssen sie sich auseinandersetzen? Das ist für mich immer so die Phase der Instruktion.
Ja, ich ergänze mal noch 2 Punkte. Also das war bei dir auch schon drin. In dem Moment, wo du sagst, ich nehme halt das Thema aus diesem Wettbewerb, ist die Relevanz, ja, dass den Kindern die Relevanz des Themas irgendwie deutlich wird und natürlich auch entweder immanent oder ganz besonders explizit genannt wird, was daran jetzt gelernt werden soll. Wir haben es ja in dem Scrum-Modell, ist es dann auf dem Fahrplan oben benannt. Mhm. Das wäre ja schon Instruktion. Oder man hat eine gemeinsame Übungsphase oder man erklärt mal was. Also ich hatte tatsächlich letzte Woche habe ich tatsächlich mal so eine Präsentation selbst gemacht zu einem Thema, wo ich gemerkt habe, da sind so viele Ungenauigkeiten bei den Schülern. Die Recherche war da, aber trotzdem war ich war noch nicht so zufrieden mit dem, was wir hatten. Und da fehlte so eine Klarheit auch in den Begrifflichkeiten. Da ging es um Nationalsozialismus. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machst du jetzt mal 4 Folien und machst einen Lehrervortrag und führst dadurch die Fachbegriffe nochmal ein, erklärst nochmal und stellst sicher, dass wir immer über das Gleiche reden. Also wenn wir diese Vokabel nehmen, dann meinen wir das, Konnotationen klar zu haben und so. Also die Idee ist eigentlich, die ganze weitere Arbeit dadurch zu entlasten, weil alle im Raum wissen, was wir hier tun und warum wir es tun und wo wir hinwollen.
Genau, ja. Das ist für mich Instruktion. Ja. Und deswegen haben wir das wahrscheinlich auch übersprungen, weil das ist für mich so, ja, das ist so das Muss.
Das ist unser tägliches Tun, ja.
Genau, das ist unser tägliches Brot.
Ja, oder da, wo ich halt, wenn ich halt dieses den Fahrplan überlege nach Scrum, dann habe ich es ja auch schon gemacht. Dann muss ich ja nicht nochmal extra das machen. Und wenn ich das Gefühl habe, es machen zu müssen, dann ist wahrscheinlich irgendwas in der Planungsphase noch nicht ganz klar gewesen. Mhm. Vielleicht manchmal ja bei einem selber auch noch nicht.
Und was ich auch gerne schon mitmache in dem Moment, ist, dass die Schüler Fragen ans Thema formulieren.
Ja.
Und dann habe ich womöglich gleich Fragen, die dann in dieser zweiten Phase der Co-Konstruktion vielleicht schon in den Teams mitbearbeitet werden können.
Ja, finde ich auch mega wichtig, auch zunehmend wichtig. Ne? Also wo holt man sie eigentlich ab, bei welchem Thema?
Ja.
Ja, dann sind wir ja schon gerade jetzt quasi, die Instruktion ist dann gelaufen. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn die Schüler da an ihren Gruppentischen sitzen oder in ihrer eigenen Lernecke, wie auch immer, und jetzt sollen sie ins Tun kommen? Was passiert da eigentlich? Was hast du damals beobachtet?
Boah, also sowohl damals als auch heute erlebe ich immer wieder, dass das erstmal von Team zu Team wahnsinnig unterschiedlich ist. Also es gibt ganz viele Aushandlungsprozesse der Schülerinnen und Schüler untereinander. Wie wollen sie eigentlich arbeiten? Wie organisieren sie sich? Nutzen sie so ein Kanban, also nutzen sie so eine To-Do-Spalten? Machen sie das digital? Machen sie das offline? Ich habe jetzt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die sagen, lass uns einfach ein großes Blatt Papier nehmen und dann darauf schreiben. Also obwohl sie die digitalen Möglichkeiten hätten, die es dann doch lieber irgendwie vor sich zu liegen haben oder so. Und bevor die aber so richtig ins Arbeiten kommen, sind ganz viele andere Dinge wichtig. Ja, sich im Team auseinandersetzen mit diesen Fragen und überhaupt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dieses Teambuilding. Also jetzt bin ich an einer neuen Schule und habe ganz klar gesagt im Unterricht, bevor ich das mache, was wir auch schon angesprochen haben und Teams nach Kompetenzen zusammensetze und so weiter, dürft ihr in diesem ersten Projekt mal so eine Wohlfühlgruppe machen. Also mit wem fühlt ihr euch wohl, mit wem wollt ihr arbeiten? Und das ging auch sehr gut, aber ich merke jetzt schon, dass das eigentlich von meinem Scrum-Verständnis so ein bisschen abweicht, weil sie halt ja so in ihrem alten Saft schwimmen, was sie so kennen, ja, und dass sie doch alle ähnliche Stärken und Schwächen dann entwickeln, dass man so ganz unterschiedliche Teams hat, sehr starke Teams, auch schwache Teams, und das möchte ich ja nicht. Ich will ja eine gute Mischung haben und möchte, dass die auch lernen, okay, in meinem Team gibt's einen, der kann vielleicht besser sich strukturieren, und dann gibt's einen, der ist total fit, was so technische Dinge angeht. Das habe ich jetzt in dieser Wohlfühlgruppe nicht erreicht, aber ich habe erstmal erreicht, dass dieses Aushandeln, sich kennenlernen, nicht dem Lernen und dem Projekt im Weg stand. So, aber da wünsche ich mir in Zukunft mehr Mischung einfach. Und dann kann es auch losgehen, ja, in dieses Co-Konstruieren, dass sie dann halt ihre Frage ans Thema formulieren und immer auch im Blick haben, was ist eigentlich das Ziel. Und mein Ziel ist ja immer, ich bin so ein Fan von einer Ausstellung, also ich habe gesagt, so unser Ziel ist, dass wir am Ende Mama, Papa, Oma, Opa, Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen und Schüler einladen und daraus ein kleines Event machen, ja, damit ihr auch merkt, ihr macht das nicht für mich und die Note, sondern ihr macht das für ein Publikum. Ihr müsst es dann auch ansprechend machen und ihr habt am Ende was davon, ja, ihr erfahrt Anerkennung, so, das ist mir immer wichtig.
Mhm. Also aus Lehrersicht ist für mich dieser Übergang von der Instruktion zur Kollaboration tatsächlich auch so das Moment, was mir immer Kopfzerbrechen bereitet in der Planung, weil ich ja halt nicht so der Loslasser bin. Also ich kann ja dieses Chaos auch nicht so gut aushalten. Ja. Und mir hilft da immer auch im Vorfeld genau zu überlegen, okay, wie sind jetzt genau die Gruppenzusammensetzungen? An welcher Stelle könnte es jetzt knatschen? Oder wer kommt wahrscheinlich noch nicht gleich ins Tun, sondern braucht nochmal was anderes? Und wie du sagst, die Gruppenzusammensetzung vorher muss halt auch schon, also wenn das im Vorfeld schon irgendwie komisch ist, meistens ploppt es an der Stelle auf jeden Fall auf. Also wenn man sozusagen loslässt und sie gehen lässt. Und dann, was ich beobachtet habe, wenn sie dann an den Gruppentischen sitzen, das Erste ist erstmal so, dass sie versuchen, sich gegenseitig nochmal zu erklären, was sollen wir denn jetzt genau machen.
Ja.
Und in der Phase total wichtig, dass man nochmal darauf achtet, gibt es eine Rollenverteilung innerhalb der Gruppen? Also gibt es jemand, der Protokoll schreibt? Gibt es jemand, der so mehr Chef ist? Jemand, der mehr die technische Seite berührt und so weiter, je nachdem, wie jetzt die Aufgabe war. Und diese Rollenverteilung im Vorfeld schafft eigentlich auch schon eine sehr gute Struktur, um dann schnell ins Arbeiten zu kommen und nicht noch so Aushandlungsprozesse innerhalb der Gruppe miterleben zu müssen. Und Dann, was du auch angesprochen hast, dass man im Vorfeld auch schon definiert hat, wie man das gerne dokumentiert haben möchte. Also für mich ist nach wie vor Kanban ein sehr, sehr gutes Tool, egal ob digital oder in Papier, um Arbeitsprozesse sichtbar werden zu lassen. Und ich habe gemerkt, also auch in meinem eigenen Tun, dass mir das hilft mit diesen Klebezetteln. Ja. Also in dem Moment, wo ich so einen Klebezettel abreiße und merke, ich kann den ganz nach rechts schieben, weil es fertig ist, das macht ja auch total viel Spaß. So, habe ich fertig. Okay, was mache ich, was belohne ich mich? Oder feiern wir irgendwas? Hm. Oder wenn ein Post-it irgendwie an der gleichen Stelle immer kleben bleibt, sich nicht weiter bewegt und dann ins Gespräch zu kommen, warum eigentlich? Also kümmert sich da niemand drum oder haben wir es nicht klar definiert? Und das habe ich eben auch bei Schülern gemerkt, dass sie, also dieser Aushandlungsprozess, wer macht jetzt eigentlich genau was, das braucht eine Menge Zeit. Und dann auch nochmal so in so einen Wissensaustausch zu kommen. Also was hat Frau Friese jetzt genau gesagt? Was soll das jetzt? Mit welchen Buchseiten sollen wir arbeiten? Wo sollen wir recherchieren? Und da, wie du sagst, also entweder in der Wohlfühlgruppe, das hatte ich mal in der Oberstufe, da waren drei Mädels, die brauchten diese Phase nicht mehr, weil sie sich so gut kannten, dass sie genau wussten, X da, Y da, Z da, los geht's. Ja, und dann waren die jeder bei sich und haben erstmal recherchiert und gearbeitet. Und dann gab es eine Phase, da mussten sie es dann zusammentragen und dann haben sie auf mich zurückgegriffen und haben gesagt, so jetzt an der Stelle brauchen wir Hilfe. Und bei denen, wo das nicht so war, die sich nicht so gut kannten, da hat diese Phase des Aushandelns länger gedauert.
Ja.
Also bis die dann und richtig angefangen haben.
Und das finde ich auch spannend in dieser Veränderung der Lehrerrolle dann in diesem Setting, dass du... Also mein Schrittzähler, der glüht dann immer, weil du bist dann halt bei der Gruppe und fragst nach, dann bist du bei der anderen Gruppe, dann merkst du, eine Gruppe ist schon viel weiter, dass du halt als Lehrer auch, ich biete dann immer so Sprechzeiten an, ich sage, okay, in den Fenstern will ich mit Gruppe A, B, C, D sprechen, da kommt ihr bitte zu mir, das ist euer Timeslot, ja, da brauche ich euch und da stelle ich genau diese Fragen, die du angesprochen hast, ja, wie sieht's aus, wisst ihr, was zu tun ist, ist das Ziel klar, habt ihr die Materialien bereit und so weiter und was ja auch so, ja, Scrum-typisch ist, diese Sprints, also diese Zeiteinheiten, dass ich dann auch sage, so, ihr habt jetzt heute diese 30 Minuten und am Ende steht eine Abgabe. Einfach auch als Zwischensicherung, ja, den Teams so ein bisschen Druck machen, weil ich sonst feststelle, wenn ich die einfach laufen lasse, 90 Minuten oder so, und dann am Ende wir Toffifee machen, also so eine Reflexion machen, so, was ist heute gut gelaufen? Ja, wir haben heute nicht viel geschafft, so, ja, na klar, weil ihr hattet zu viel Zeit, es war zu gemütlich. Und wenn man so einen kleinen Zeitdruck setzt und sagt, da ist heute eine Abgabe und ihr müsst mir das hochladen oder abgeben oder wie auch immer, oh, dann passiert was, ja. Also mit so einem kleinen bisschen Zeitdruck staune ich immer wieder, dass da, und wenn es nur so ein Prototyp ist, aber es passiert wieder was in dieser Erstellung des Produktes, so, das hilft mir immer. Und was ich jetzt entdeckt habe für mich, ist auch so eine digitale Pinnwand. Also ich nutze da jetzt immer Taskcards, weil Sachsen-Anhalt einfach die Lizenzen hat, ist für mich jetzt einfach, dass ich alle Teams auf dieser digitalen Pinnwand darstelle und somit auch die Teams untereinander sehen, oh, Team 1, Mensch, die haben da schon, die sind schon bei Arbeitsschritt 3 und Mensch, die sind schon weiter und was machen die denn? Und das ist so ein bisschen, ja, cool, ja, so ein gegenseitiges Lernen auch und mal gucken und wie machen die das, und von daher entwickelt sich das ständig weiter. Das finde ich auch so spannend, ja, dass diese Phase der Co-Konstruktion. Ich glaube, da viele Kollegen werden da sagen, ich bin raus, das ist mir zu chaotisch am Anfang. Aber ich glaube, wenn man dranbleibt und wenn man dem Zeit gibt und loslässt und sagt, ey, Mut zur Lücke und wir, ja, das wird, dass da richtig tolle Dinge entstehen und dass die Schüler auch, ja, einen immer wieder von Neuem überraschen. So, das erlebe ich immer.
Genau, und die lernen, also man kann ja diese Chaosphase vorher entlasten über eine klare Strukturierung oder indem man sich über genau diese Fallstricke im Vorfeld Gedanken gemacht hat. Also wie will ich es dokumentieren, wer arbeitet zusammen, wie viel Zeit gebe ich für welche Phase, an welchen Punkten während meiner 90 Minuten oder 45 Minuten greife ich ein und so weiter.
Genau, wie viele Abgaben fordere ich ein, genau, oder wie auch immer, ja, wie viele Zwischenschritte, genau, brauche ich.
Ja. Einen Punkt wollte ich noch ergänzen, weil wir da ja beim letzten Mal auch so hängen geblieben sind mit diesen ganzen KI-Tools, dass ja in dieser Phase jetzt eben alle möglichen KI-Varianten zum Tragen kommen können. Ne? Also das ist ja auch Teil dieses Prozesses, dass man ja nicht nur als Lehrkraft da jetzt im Raum ist, sondern zumindest in der Theorie, wenn auch noch nicht überall in der Praxis, ein digitaler Ansprechpartner auch zur Verfügung stehen kann. Ne?
Genau, da erlebe ich zurzeit was ganz Spannendes, weil ich an einer Schule bin, die da bei Null startet vom Gefühl her, also die ganz klassisch unterwegs waren und wo die Schüler jetzt mit ihren iPads, die sie haben, wir haben so einen iPad-Koffer, das bisher eher genutzt haben, um Notizen zu machen oder die digitale Pinnwand zu öffnen und dann immer wieder Fragen stellen, sagen, oh Herr Engel, das Material hier im Buch, das ist aber sehr umfassend und ich sage mal, Leute, ihr habt doch jetzt ein Werkzeug in der Hand. Was kann denn dieses Werkzeug? Seid ihr vertraut mit so Sachen wie ChatGPT oder Perplexity oder anderen KI-Tools? Ah, ja, schon, aber nicht so richtig. Und dann kommen wir darüber ins Gespräch, was kann denn KI? Ah, KI kann ja einen Text zusammenfassen. Ist der dann richtig zusammengefasst? Also da passiert jetzt ganz viel so nebenher, was ich aus Bilbao so nicht kenne, weil in Bilbao ich das Gefühl hatte, da die Entwicklung schon weiter ist. Also da die Schüler oder auch Lehrkräfte das in anderen Unterrichtsfächern anwenden und ich davon profitiere und ich jetzt aber hier so ein bisschen vielleicht alleine erstmal bin und dann ganz viel von diesem Digitalen noch mitmache und den Schülern erstmal sage, hey, ihr habt ein Werkzeug, nutzt dieses Werkzeug. Mhm. Oder ich sage zu einem Schüler, Mensch, deine Grammatik und Rechtschreibung, die hat noch zu viele Fehlerchen. Kennst du DeepL-Write zum Beispiel? Da könntest du deine Texte vorher eingeben und bekommst dann ein Feedback, weil ich kann nicht, auch wenn ich viele Schritte mache oder viel mich bewege im Raum, ich kann nicht auf alles eingehen und dafür brauche ich euch, die dann diese neuen Möglichkeiten nutzen und einsetzen. Also reflektieren wir auch darüber. Was habt ihr in dieser Stunde genutzt? Hat es euch geholfen? Gehe dann auch wieder einen Schritt, okay, sag meinem Kollegen, der die iPads verwaltet, können wir ChatGPT vielleicht als App hinterlegen, dass das in Zukunft alle nutzen können? Das sind dann wieder neue Aushandlungsprozesse. Oh, da müssen wir mit der Schulleitung sprechen. Oder ja, also das ist ganz spannend im Moment.
Ja, ich kann ja mal kurz ergänzen, was der Stand der Dinge gerade ist. Also wir haben ja, es gibt ja jetzt OERs auch für KIs, aber eben auch Phobis, ne? Also hat ja ein KI-Tool auch für Schüler. Und wir haben jetzt Deutsch-Oberstufe, quasi eine ganz klassische Analysemethode, also arbeitsteilig eine Rede analysieren, ja. Und die Arbeitsteilung wurde entlastet über KI. Also man hat, also die Schüler sollten einen Prompt entwickeln, der also einen Ausschnitt einer Rede nach den bekannten Kriterien analysiert. Und erstaunlicherweise war das richtig gut. Also sie konnten dann auch selber einschätzen, ja, passt, passt nicht, Zeilenangaben vorhanden, ja, nein. Also ihre eigenen Qualitätskriterien, die wir entwickelt haben, anwenden, selbst überprüfen. Und dann im nächsten Schritt quasi alle Teilergebnisse der Gruppen in einem Dokument zusammengefasst. Und aus diesem Dokument sollte dann jeder mit Hilfe der KI eine eigene vollständige Redeanalyse schreiben lassen. Und da waren wieder zwei Beobachtungen super spannend. Also einmal, wie sieht der Prompt aus? Ja, also die einen hatten da wirklich A4-Seite. Prompt, wo dann ChatGPT gesagt hat, nein, danke, das ist mir zu viel, mussten sie es in zwei gliedern. Und andere dann schon am Text auch saßen und gemerkt haben, Moment mal, das ist ja gar keine Analyse, der wertet ja hier schon. Hm. Ja? Also da sind halt Adjektive drin im Text, der entstanden ist, die eigentlich so nicht zulässig sind vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung. Und da stehen wir jetzt gerade, ne? Also sich auch mit diesen Ergebnissen jetzt weiter auseinanderzusetzen und verdammt, da müssen wir hin.
Ja, genau.
Es macht halt mega, also mir macht das richtig viel Freude. Also ich habe zu einem Schüler auch gesagt, also normalerweise habe ich immer so 5 bis 6 Stunden, Unterrichtsstunden für diese Art von Arbeitsweise gebraucht, weil ja jeder Schüler das für sich auch geschrieben hat. Und jetzt haben wir 3 Unterrichtsstunden gebraucht. Plus individuelle Beratung, plus individuelles Feedback zu dem, was kommt von mir, also der Schrittzähler im Raum. Und jeder hat ein Ergebnis.
Ja.
Und das ist viel besser, als ich das so erwarten kann. Ne? Und jetzt geht es halt um Ausdruck, um Vokabular. Das kann man ja mit diesem Text machen, der da entstanden ist. Also für mich ist das nicht nur eine Entlastung, sondern ein echter Lerngewinn.
Ja. Und darum geht es ja auch am Ende, ja, um dieses Lernen.
Und das ist Teil dieser Kollaboration, deshalb waren wir beim letzten Mal da so lange, ja, und haben uns daran abgearbeitet. Ja. Also dieses Mensch-Roboter, Mensch-Maschine, das gehört eben jetzt mittlerweile dazu.
So. Genau. Ja. Und das muss halt in Schule einfach reflektiert eingesetzt werden.
Ja, in drei und Phasen, das, da finde ich dieses, ja. gebe ich gerne mal auch noch einen Hinweis auf, wie heißt er denn, Falk und, ach, können wir ja nochmal irgendwie, ist auf jeden Fall auf unserer Website im verlinkt. Die haben ganz, ganz viele Hilfen für Schulen, wenn man das einführen will, also was man da so beachten muss.
Kannst du ja nochmal in die Kommentare schreiben oder in den...
Machen wir.
Einführenden Text, genau.
Ja, machen wir.
Ja. Eine Frage war noch offen, Ulrike,
genau. oder? Genau, die letzte Frage war, wie lernwirksam ist jetzt das eigentlich alles? Also wie haben wir eigentlich Überprüfungen konkret durchgeführt? Also bei uns heißt es ja, dann hieß es und heißt es ja hier immer noch Lernentwicklungskontrolle, also LEC in der SEC 1. In der SEC 2 sind es dann die standardisierten Klausuren. Genau, in Deutschland heißt es dann Klassenarbeit, ne? Wir haben was gemacht.
Genau. Also wir wurden ja damals, ich erinnere mich an Wafa, die uns so ein bisschen gerüffelt hatte, wir sollen nicht diese zweite Phase Co-Konstruktion bewerten. So, das war bei uns so im Blut, dass wir dann auch Sachen bewertet haben, Zwischenergebnisse bewertet haben oder ähnliches. Und da war ja damals das Feedback, nein, da sollen die Schülerinnen und Schüler wirklich ja, frei sein von Bewertung und einfach das Produkt soll entstehen, sodass die Bewertung eigentlich erst im Teil 3 in diesem Präsentieren kommen soll. Und das, ja, mache ich immer so ja, unterschiedlich. Also ich habe auch schon Teile in der Konstruktionsphase, wo ich sage, okay, jetzt nach der Instruktion, da gibt es ein Basiswissen, ein Fundament, darüber schreiben wir jetzt einen Test, damit das erstmal klar ist, dass alle diese, was auch immer, mein Lehrervortrag oder meine Erklärungen verstanden haben, dass wir alle von dem gleichen Punkt aus starten, das wäre eine Möglichkeit, irgendwie Leistung zu ermitteln. Dann innerhalb dieser Phase, wo die Teams arbeiten, finde ich es auch fair zu sagen, okay, an dem Punkt, die Teams tauschen sich untereinander aus, machen wir mal irgendeine Form von Abfrage oder Quiz oder Mini-Präsentation oder ähnliches. Aber eigentlich soll ja das große Produkt in der dritten Phase im Präsentieren dann bewertet werden und dann nach ganz klaren Kriterien natürlich, ja, da haben die Schülerinnen und Schüler dann so ein Bewertungsblatt zum Thema Zeit, Darstellung, Inhalt und so weiter. Und die Klassenarbeit, die berühmte, die versuche ich über so eine Art Reflexion zu schreiben, also dass sie praktisch, was haben sie erarbeitet, wo gab es die Stolpersteine, dass sie dieses Projekt reflektieren und innerhalb dieser Reflexion ich dann meine drei Anforderungsbereiche verpacke und dann praktisch die Klassenarbeit nicht nochmal so ein Extra ist, so, oh, da müssen wir jetzt nochmal extra für lernen, sondern nee, wenn ihr dieses Projekt gemacht habt, dann habt ihr schon alle Bausteine, die ihr braucht, um erfolgreich die Klassenarbeit zu schreiben. Also so versuche ich, die Leistung zu ermitteln. Und das funktioniert gut, weil am Ende sich die Schüler ja auch selbst einschätzen, welche Note gebe ich mir denn in diesem Projekt? Ja, wir sind ja immer noch bei Noten und welche Zahl gebe ich mir jetzt? Und wenn ich da ins Gespräch gehe, dann habe ich immer das Gefühl, ja, da kommen wir gut zusammen, wenn wir die verschiedenen Puzzleteile aus den drei Phasen und die Präsentation so zusammenpacken, dann merken wir, ja, die Schüler können sich schon auch gut einschätzen, ob das jetzt ein sehr gut war oder ob sie sagen, naja, es war befriedigend, Herr Engel, ja, es gab da so ein paar Punkte, da hätte ich besser sein können und dann haben wir wieder so einen Lerneffekt fürs nächste Projekt. Okay, dann reflektier das doch mal, wo kannst du nächstes Mal Gas geben?
Genau, also Lernwirksamkeit, ne, also Klarheit der Aufgabenstellung und im der Anteil der Lernzeit, die ich dafür brauche. Also, genau. Also das, was wir ja auch immer machen, also in dem Moment, wo ich weiß, worüber ich rede oder womit wir uns beschäftigen, kann ich ja auch ziemlich klar sagen, wann ist es eindeutig verstanden. Also sozusagen Vokabelwissen abfragen ist eindeutig, ne? Das ja. kann ich aber jetzt nicht irgendwie mit 50% der Gesamtleistung gewichten, sondern Vokabelwissen ist halt einfaches Wiedergeben. Da habe ich ja noch nicht in den Kopf hineingeguckt und kann auch nicht einschätzen, ob wirklich Zusammenhänge irgendwie abgeleitet, hergeleitet, wie auch immer werden können. So, dann gibt es ja die Möglichkeit bei konkreten Auseinandersetzungen mit Texten. Also ich denke jetzt mal an ein Projekt aus der Oberstufe, wo dann Schülerinnen und Schüler gesagt haben, nee, wir wollen da jetzt ein Spiel entwickeln. Also sozusagen, das war die Sozialpolitik. Also Innenpolitik Otto von Bismarck im Kaiserreich. Und dann haben sie ja auf der Basis von Monopoly eben da ein Spiel draus gemacht. Und daran erkenne ich, an diesem Ergebnis erkenne ich ja dann die eigene Leistung. Also ist das sachlich richtig, was da an Fragen formuliert wird? Die Antworten, sind die richtig? Dann, warum muss da jetzt jemand ins Gefängnis? Ist das vor dem Hintergrund der historischen Forschung so nachvollziehbar? Ne? Und dann habe ich ja diese Reflexionsleistung. Und dann gibt es die Klausur. Und so wie du sagst, in der Klausur frage ich dann nur, dass sie mir einmal den Prozess erklären. Hallo! Dass sie mir den Prozess erklären und dann halt eine eigene Gewichtung, eigene Bewertung vornehmen, was sie am meisten gelernt haben daraus. Ja. Ja. Und was ich spannend fand, was wir gemacht haben in Klasse 8, also wir haben ja drei verschiedene Fächer abgeprüft in dieser Klausur, also quasi eine Klausur für drei Fächer, was ja mega entspannt war für unsere Schülerinnen und Schüler. Und sie hatten die Möglichkeit, nach Rückgabe nochmal einen Bereich zu überarbeiten. Und daraus wurde dann auch noch mit in die Gesamtleistung mit eingerechnet.
Genau.
Ja. Finde ich notwendig, also dass man eigene Fehler überarbeiten darf.
Richtig. Und das ist ja auch wieder so ein Neu-Umdenken von Leistungsmessungen. Ja, Teile nochmal schreiben. Also wo jetzt auch mich Schüler angucken und sagen, ernsthaft, darf ich den Bereich nochmal neu schreiben? Ich sage, ey, wir sind in Schule. Wir wollen hier lernen. Ja, aber dann ist doch meine Note danach nicht mehr 3, sondern vielleicht verbessert auf 2. Ich sage, na, aber du hast doch was gelernt, ja? Also du hast doch, das ist doch dann toll. Und diesen Aushandlungsprozess und das dann aber auch wieder ja irgendwie in die Schule zu tragen und zu gucken, wie entwickeln wir uns, finde ich ein ganz spannendes Feld auf jeden Fall.
Genau. Also vielleicht für die Zuhörer, wir haben Unterstützung bekommen, ne? Also
ein kleiner Engel an der Seite. Die Mini-Engel werden hier nervös, genau.
Ja, alles gut.
Aber wir sind... wir haben alle drei Fragen beantwortet.
Ja.
Wir hätten jetzt noch einen Baustein offen, nämlich, dass wir nochmal nur über die Phase 3 sprechen, das Präsentieren, was es da für Formen, für Möglichkeiten gibt, für Erfahrungen, Best Practice. Aber ich denke, für heute haben wir das jetzt erstmal so beantwortet. Ja? Wenn ich auf die Zeit gucke, nicht, dass uns am Ende wieder 3 Minuten weggeschnitten werden.
Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind.
27 Minuten.
Ja, dann verschieben wir einfach Präsentieren aufs nächste Mal, damit wir noch wieder einen Grund haben, uns im Oktober nochmal zu unterhalten.
Genau.
Und der Plan ist ja auch, neue Leute jetzt so langsam in unser Format hineinzuholen.
Richtig.
Andere Perspektiven, also kleiner Aufruf an alle, die es jetzt hören. Wer Lust hat, meldet euch gerne bei uns.
Ja.
Ansonsten holen wir natürlich auch so aus unserem Dunstkreis Menschen dazu, mitten im Leben, die sich da so auf den Weg machen.
Richtig, ja, dass wir über andere Projekte, Ideen, Erfahrung sprechen. Ja. Darauf freue ich mich.
Ich mich auch, wahnsinnig.
Ulrike, wir freuen uns. Ich freue mich auf unser Live, genau, auf unser Live-Date demnächst.
Ja,
3. Oktober, Ulrike.
Am Einheitstag.
Nimm dir ein bisschen Zeit für einen Kaffee. Am Einheitstag.